Oh, good morning. Hello. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe mich so gefreut auf heute Morgen. Euch hier zu begegnen, diesen Blick von vorne, den hat ja nicht jeder, wie das hier aussieht, so kunterbunt, wie hier so große und kleine sitzen und die alle zusammen hier heute Morgen Gottesdienst feiern wollen. Kommt auch ruhig rein. Wir haben noch Platz. Schön, dass das Haus hier voll wird. Ich freue mich, wir alle freuen uns, dass wir heute hier an diesem Sonntag zusammen Gottesdienst feiern wollen. Und wir machen das mit einem besonderen Programmpunkt, das ist die Familienzeit. Und Familienzeit heißt einfach, dass die ganze Familie von so bis so dabei ist. Und darauf freue ich mich. Hier vorne sind noch Plätze. Ihr braucht nicht stehen. Kommt ruhig hier hin, ihr könnt euch setzen. Ja, ich möchte beginnen mit der Losung von heute und ich finde, die passt hervorragend. Das war mal wieder wie abgesprochen. Und zwar im Psalm 14, Vers 2 steht, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Und Kinder sind wir ja alle. Ob wir 90 sind oder ob wir ein Jahr alt sind. Wir sind und bleiben unser Leben lang Kinder von unseren Eltern. Und deswegen passt das ja auf jeden, nicht nur auf die Jüngeren, die hier sitzen, die jüngeren Kinder, sondern auf alle. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Und alle, die hier heute sitzen, die fragen ja danach, was hat uns Gott zu sagen heute? Und ich freue mich, dass Rolf uns nachher was zu diesem Wort sagen will. Und ich möchte jetzt gerne mit uns beten und bitte euch, dazu aufzustehen. Vater, wir loben und preisen dich von ganzem Herzen, dass wir hier Gemeinde feiern dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns hier versammeln dürfen in deinem Namen, um dich zu ehren, anzubeten, zu loben und von dir zu hören. Und in deinem Wort steht, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Und dieses Wissen macht uns froh und freudig und wir erwarten dich hier und dein Sprechen und dein Reden heute zu uns. Sei es hier in diesem großen Saal, sei es bei dem Kindergottesdienst, sei es im BU, sei es da, wo die anderen sich versammeln, du bist dabei. Und wir danken dir, dass du Jesus, deinen Sohn, ans Kreuz gesandt hast und dass er für uns Erlösung gebracht hat und dass das die wichtigste und frohste und beste Nachricht ist auf dieser Welt. Danke, dass du Menschen dazu tust zu deiner Gemeinde. Danke, dass immer mehr hier das Haus füllen. Danke, dass du Gemeindegründer bist. Danke, dass wir dich haben, dass du unser Vater bist. Amen. Schön, es kommen noch immer mehr dazu. Ich freue mich, das Haus, sie soll rappelvoll werden. Wir stellen auch gern noch Stühle dazu. So, wir wollen das erste Lied singen und gleich beim ersten Lied die Kollekte einsammeln. Frank, ich habe vergessen zu fragen, für was die Kollekte heute ist. Für unsere Gemeinde. Und das Lied heißt, es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein, kräftig ins Portemonnaie zu packen und ordentlich jetzt in den Kollektenbeutel zu tun. Ich könnte noch viel länger zuhören, aber der Gottesdienst geht weiter. So, es gibt Situationen, da wechseln schon mal Leiter in unserem Hause. Und so eine Situation ist jetzt. Es wird sich im Crossover etwas ändern. Und dazu möchten der Rolf Zürus und der Dirk Müller etwas sagen. Und ich bitte mal den Manuel Specht, den Rolf Zürus und Dirk Müller nach vorne.
So schnell es ganz gehen, schon auf der Showbühne. Ja, einen ganz herzlichen Gruß an den lieben Manuel Specht. Manuel Specht wird und hat bereits, wird aber heute so ein bisschen eingeführt in die Gemeinde, die Leitung des Crossover übernehmen. Dieser, positiv gesprochen, Monsterschar, die unser Gemeindehaus allsonntaglich abends beglückt und bevölkert in einer unfassbaren Lebendigkeit. Manuel, ich weiß nicht, ob man dich und du Mann und Frau kennst. Deswegen stelle ich dir einfach mal so 2,5 bis 5,5 Fragen. Mein lieber Manuel, wie alt bist du und seit wann besuchst du denn den Crossover?
Ich bin 22 und besuche jetzt den Crossover seit fast 3,5 Jahren.
Seit fast 3,5 Jahren. Kannst du abschätzen, wie viele Menschen du im Crossover in 3,5 Jahren kennengelernt und gesehen hast?
Oh, das ist eine richtig spannende Frage. Wenn ich jetzt so grob schätzen müsste, vielleicht so um die 500 so rum, würde ich jetzt so schätzen, weil es sich schon ziemlich stark immer so ändert in der ganzen Zeit. Also wir sind jetzt zwischen 40 und manchmal waren wir auch mal 60 Leuten und in den ganzen 3 Jahren ändert sich immer ganz, ganz viel, weil viele neue Leute dazukommen, viele einfach mal auf Durchreise hier in Dortmund sind und dann dahin kommen, manche sind einfach da und dann vielleicht auch mal irgendwie dann wieder weg oder fühlen sich woanders dann wohl. Viele finden auch ihr Zuhause da, aber dann ist das eben so, dass sie genau auslandsmäßig danach wieder unterwegs sind.
Ich hätte jetzt gerne das gemeinschaftliche Oh. Oh. Nicht, dass das Oh in den falschen Hals kommt. Das macht diese Arbeit im Crossover nicht besser oder spannender als andere. Aber wir, die wir da nicht hingehen, ich glaube, das trifft auf die meisten hier zu, wir machen uns das gar nicht so wirklich bewusst, was da abgeht. Und ohne Leitung und ohne, was ist überhaupt Leitung? Sorry, das hätte ich absprechen müssen. Ich probiere es trotzdem mal lieber. Was ist denn Leitung für dich? Und vor allen Dingen vielleicht verbunden mit der Frage, wann hast du denn gemerkt, hey, da ist eine Rolle, da ist was für mich, wo ich auch gebraucht werde und wo ich auch reinpasse?
Also es gibt so verschiedene Gaben, die man haben kann. Es gibt verschiedene Leiter. Und bis jetzt waren unterschiedliche Leiter eben da. Und meine Gabe ist eigentlich mehr so des Hirtendienstes. Also ich bin gern so da für alle möglichen Leute. Ich kenne gerne so die Schafe sozusagen. Und dann bin ich gern mit denen unterwegs und möchte einfach da sein, wenn es dem einen oder anderen schlecht geht. Und ich möchte die Leute sehen. Und das ist, denke ich, so meine Aufgabe, die ich dann dazu haben werde. Und dann gehen wir halt zusammen unterwegs in den Alltag.
Klasse, klasse. Der BU, ich sehe euch nicht, ihr seid unterbelichtet heute in meinen Augen, das liegt aber nur an den Scheinwerfern. Der BU steht da ganz hinten, weil das, was wir heute Morgen hier tun, das hat sogar was mit dem BU-Thema zu tun. Gemeinde als ein Leib mit unterschiedlichen Aufgaben. Und wer baut das so zusammen? Wer schenkt den Menschen die Perspektiven? Guck mal da. Da in dieser Gruppe von Menschen, da will Jesus mich haben, das macht der Heilige Geist. Jungs, Mädels, aufpassen, unser Thema gleich. Ich freue mich, dass er das bei dir getan hat. Rolf, damit meine Redezeit nicht zu lang wird, willst du noch 2 Takte sagen? Weil den BU mache ich ja gleich erst.
Viel kann ich nicht hinzufügen. Ich freue mich einfach riesig, dass du, Manuel, in dieser Aufgabe jetzt bist. Und ich empfinde das jetzt schon ganz toll, auch was ich erlebt habe, so wie du diese Aufgabe ausfüllst, Leitung im Crossover. Und wir wollen einfach heute Morgen auch für dich beten und dich segnen, weil du für diese Aufgabe einfach immer wieder neu ganz viel Heiligen Geist brauchst. Und das werden wir jetzt tun.
Du fängst an. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du unseren lieben Manuel begabt hast und ausgerüstet hast, vor allen Dingen mit so einer persönlichen Perspektive, die man vielleicht mit den Worten überschreiben könnte, hier ist mein Platz. Ich freue mich, dass du ihn begabst, beauftragst und berufst, in dieser Form einfach hier in der Gemeinde für dich zu dienen. Und ich freue mich über all die lachenden Gesichter, die auf Manuel zugehen, wenn er durchs Gemeindehaus geht. Ich freue mich einfach, dass die Menschen im Crossover sich mit ihm wohlfühlen. Vater, meine Bitte ist, dass du Manuel in dem, was er tut, behütest und ihn ausrüstest, dass er nicht ausbrennt. Ich freue mich darüber, dass du Manuel wirklich super viele Mitarbeiter zur Seite gestellt hast, die Verantwortung mittragen. Doch alles ist nichts ohne dich. Und deswegen bringen wir Manuel dir heute Morgen im Gebet und befehlen ihn dir an.
Herr Jesus, segne den Manuel mit deinem Heiligen Geist. Erfülle ihn mit deinem Heiligen Geist. Manuel, und der Herr Jesus gibt dir alles, was du brauchst für deine Aufgabe. Er gibt dir das Herz eines Hirten, er gibt dir den Blick für den Einzelnen, er gibt dir aber auch den Blick für das Ganze, dafür, wie sich der Crossover entwickelt, in welche Richtung das hingeht. Der Herr Jesus gibt dir das Herz auch eines Teamplayers, dass du gut mit anderen zusammenarbeiten kannst und sie gut auch gemeinsam auf das Leitungsteam gemeinsam auf dem Weg hältst. Und Jesus, so stellen wir uns als Gemeinde gemeinsam hinter diese Aufgabe, die Manuel hat. Wir wollen für ihn beten, nicht nur an diesem Gottesdienst, sondern auch darüber hinaus. Und wir danken dir, Jesus, für das, was du im Crossover, in der Jugendarbeit der FEG tust. Amen.
Amen.
Das Thema dieses Gottesdienstes lautet Gottes Wort, Bindestrich, die Bibel, Bindestrich, ich verstehe. Es geht also heute um die Bibel und ich spreche jetzt mal die kleineren Kinder an hier in diesem Gottesdienst. Habt ihr irgendwo hier in diesem Saal schon eine Bibel gesehen? Wo ist denn eine? Da, da liegt sie. Da ist eine Bibel aufgeschlagen, das Fundament unserer Gemeinde, unseres Christseins. Und das ist schön, dass wir sie haben. Wir lesen da mal mehr, mal weniger drin. Aber manchmal geht es mir zumindest so, dann lese ich da drin und ich verstehe nicht alles. Und ich habe jetzt mal einfach exemplarisch in der Bibel geblättert, mal ein Schriftstück rausgesucht. Das möchte ich euch mal vorlesen. Das steht in dem Alten Testament aus Amos 9, Vers 11. Da steht, zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist, damit sie im Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Frage, wer hat das verstanden? Also ich meine inhaltlich. Ich kann es euch nochmal vorlesen. Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern. Und was abgebrochen ist, wieder aufrichten. Ja, ich vermute mal, es geht um das Volk Israel. Und was können wir tun, um das zu verstehen? Also eine Sache ist ja ganz bestimmt, den Rolf fragen. Das tun wir später nochmal, ob der uns was dazu sagen kann. Aber was können wir denn sonst noch tun, wenn wir einen Text nicht verstanden haben? Ich bräuchte jetzt mal einen kleinen Helfer. Wer könnte mir vielleicht heute Morgen mal helfen? Wer traut sich mal nach hier vorne? Komm, irgendeiner schafft das. Ist nichts Schwieriges. Ihr müsst eigentlich nur jemanden das Mikro bringen. Komm, wer schafft das? Von euch, hm? Wer ist mutig? Da kommt einer, super. Ein großer Kleiner. Nein. Ich sage ja ein großer Kleiner. Also wir sind ja alle Kleine. So, ich möchte gerne euch fragen, was bedeutet der Text für dich? Wie verstehst du den Text? Und jetzt vielleicht einfach mal Handzeichen, wenn einer mal sagt, dann, was verstehst du darunter? Oder einfach auf einen zugehen, können wir auch. Wenn jetzt sich keiner meldet, gehen wir einfach auf einen zu. Ja, vielleicht.
Ich würde sagen, dass man auch den Heiligen Geist fragen kann. Es gibt ja irgendwo in der Bibel die Stelle, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten.
Ja, absolut. Vielleicht einfach mal aus der Mitte einen. Da ist einer.
Wenn es mir an Weisheit mangelt, kann ich Gott bitten, dass ich Weisheit bekomme.
Aber es mag auch Stellen geben, wie man es, da kann man es tun wie Martin Luther. Er hat nämlich gesagt, dass man an manchen Stellen einfach vorübergeht, den Hut zieht und sagt, das verstehe ich nicht, aber Gott, du weißt.
Ja, aber fällt denn einem noch was zu dieser zerfallenen Hütte ein?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den historischen Zusammenhang verstehen. Und das gilt auch für diesen Text. Da müssen wir also mal gucken, ob die Hütte Israel ist oder der Tempel, oder der da zerstört Tempel ist.
Hier vorne ist ja.
Arne, ich gehe jetzt mal ganz unhistorisch vor. Wenn ich mich manchmal wie so eine zerstörte Hütte fühle, dann weiß ich, Gott baut mich wieder auf.
Also ich finde das genial. Wie die.
Also mir geht es ähnlich wie Klaus. Wir bauen da gerade zu Hause ein bisschen um und da ist bei Mauern einiges an Rissen entstanden. Und ich bin so ein Typ, ich mache immer Putz drüber, dann sieht man das nicht. Und ich würde so eine Bibelstelle auch immer versuchen, praktisch in mein Leben irgendwie einzubauen und dass Gott da einfach auch dann vielleicht durch, ja, ganz persönlich sprechen kann und jetzt nicht durch den historischen Hintergrund, sondern in mein Leben hinein. Und ich merke, auch wenn man Sachen verputzt und sie nicht mehr sichtbar sind, es bröckelt mit der Zeit. Man muss die Dinge schon richtig machen irgendwie. Ne?
Ja, also ich finde das ganz toll. Dankeschön. Ihr habt uns gezeigt, man kann unterschiedlich an die Sache herangehen. Und natürlich ist es ganz gut, wenn man mal einen fragt, der sich mit dem Thema schon beschäftigt hat oder nachliest. Wir haben ja heute in Zeichen oder in Zeiten des Internets die Möglichkeit, einfach ins Internet zu gehen, Bibelkommentar eingeben und dann mal zu lesen, was sagt der Kommentar. Ich habe so einen Kommentar und da habe ich natürlich mal reingeguckt, was der Kommentar zu diesem Bibelvers sagt. Und da steht, die Gewissheit der Hoffnung. Nun wird die andere Seite des aussondernden Gottesgerichtes enthüllt. An erster Stelle steht die Wiederherstellung der davidischen Herrschaft. Und zu der zerfallenen Hütte steht bei dem Kommentar möglicherweise ein Hinweis auf die Abspaltung der 10 Nordstämme, die das Werk Davids zunichte machen wollten. Also ihr seht, wenn ich was nicht verstehe, kann ich meine Eltern fragen, ich kann in den Kommentar gucken, ich kann den Pastor fragen, ich kann ins Internet gehen, ich kann den Heiligen Geist fragen. Und das finde ich auch, das hat hier auch jemand gesagt, auch eine der besten Möglichkeiten, zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir doch, was dein Wort uns sagen möchte. Und ich möchte gerne, dass wir wirklich da auch, was das angeht, gleich, wenn wir die Predigt hören, nochmal überlegen, wie wollen wir das in dieser kommenden Woche machen, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass er uns vielleicht das aufschließt, was er uns sagen möchte. Und jetzt bitte ich den Jason Pankert und den Rolf nochmal nach vorne. Hier.
Guten Morgen, Jason. Guten Morgen. Bitte schön. Hier hast du ein Mikrofon.
Hallo.
Ja. Jason, du bist vor einiger Zeit nach dem Gottesdienst draußen im Foyer auf mich zugekommen und hast gesagt, wie mache ich das denn? Wie werde ich denn Mitglied in dieser Gemeinde? Und wir sind ins Gespräch gekommen und du hast erzählt, du bist schon eine ganze Weile hier und du hast für dich so gemerkt, hier ist mein Platz. Hier hat Gott mich hingestellt, in diese Gemeinde, in diese Gemeinschaft von Christen. Wie ist das gekommen? Wie hast du die Gemeinde, die Freie Evangelische Gemeinde Dortmund für dich entdeckt?
Ja, also ich kannte schon ein paar Leute hier quasi. Ich bin so einer von diesen Solangängern. Also ich war schon mehrmals auf dem Sommerlager und ja, und bin ich halt nach Dortmund gezogen irgendwann und dachte mir dann irgendwann, ja, jetzt muss ich mir mal eine Gemeinde suchen. Und hier waren Leute, die ich kannte und hier habe ich sofort den Anschluss im Crossover gefunden und dann habe ich mich recht wohl gefühlt eigentlich.
Super. Und Jason, es ist so, das Wesen von freien evangelischen Gemeinden, dass entscheidend ist, dass man dazugehört, dass man Jesus für sich entdeckt hat, kennengelernt hat, mit Jesus lebt, eine persönliche Verbindung, Beziehung zu Jesus gefunden hat. Wie ist das bei dir eigentlich gewesen mit dem Thema Jesus? Wie hast du für dich Jesus entdeckt?
Also das ist eine sehr lange Geschichte. Ich komme aus einem nicht-christlichen Elternhaus und habe irgendwann mal einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Ich ging quasi das erste Mal auf Sola, ging in die erste Jungschar damals und habe dann quasi Jesus das erste Mal kennengelernt. Dann mit 9 Jahren habe ich zum ersten Mal mit einem Mitarbeiter gebetet. Ja, ich möchte Jesus mal kennenlernen. So richtig verstanden habe ich es natürlich noch nicht. Aber dann habe ich mich nochmal mit, ich glaube 15 oder 16, habe ich mich dann nochmal taufen lassen und habe mich dann nochmal bewusst für Jesus entschieden und dass ich mit ihm mein Leben verbringen möchte.
Super. Vielen Dank, Jason. Wir stellen dich ganz bewusst hier vor, dass die Gemeinde, bevor wir dich dann in der nächsten Abendmahlsfeier in unserer Gemeinde aufnehmen, dich nochmal so kennenlernen kann. Und wer von euch mit Jason mal sprechen möchte, der ist nach dem Gottesdienst tatsächlich auch noch da eine Weile. Und genau, du freust dich sicherlich auch, wenn der ein oder andere dir Hallo sagt und ein bisschen mit dir ins Gespräch kommt. Hey, ich freue mich, dass du da bist.
So, was gehört zu einem Gottesdienst dazu? Singen. Das wollen wir gleich hier machen. Bei uns heißt das Anbetung. Und bevor wir das tun, oder die Musiker können ja schon mal nach hier oben kommen, habe ich noch die Frage, wer hatte von euch in der letzten Woche Geburtstag? Der Gerd, der ist persönlich hier. Der hatte gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Gerd. So, warum frage ich das? Wir wollen dieses Mal den Auszug des Kigos mit einem neuen Lied oder mit einem anderen Lied, kein neues Lied, mit einem anderen Lied machen, nämlich viel Glück und viel Segen. Und das gilt den großen und den kleinen Geburtstagskindern. Deswegen habe ich das gefragt. Ich denke mal, irgendwie von den Kindern wird wahrscheinlich auch noch einer Geburtstag haben. Vielleicht sind die heute nicht da. Jetzt aber erstmal zur Anbetung.
Ja doch, im Lobpreis wird es einfach um das Wort gehen, das Wort Gottes. Und viele Lieder haben das auch zum Inhalt. 2 Lieder, die kennen die Kinder nämlich auch. Und zu dem ersten Lied könnten die Kinder auch Bewegungen mitmachen. Ich weiß nicht, ob die das so in den Reihen können. Oder ob die Kinder sagen, ich kann mich auch hier vorne hinstellen oder in den Seitenbereichen, dass die einfach etwas mehr Platz haben, um die Bewegungen mitzumachen.
Und das Wort Gottes ist ja voll von vielen Dingen und unter anderem auch von ganz vielen Verheißungen. Und ich glaube, das wird ein großer Teil des Lobpreises sein. Eben Verheißung Gottes, Zusagen Gottes, den Aufruf zum Vertrauen. Und da wollen wir uns einfach drauf einlassen in der Anbetung. Und ich bitte euch, soweit es euch möglich ist, dazu aufzustehen.
Ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels, auf Gottes Wort. Ich will das tun, was er sagt, ich will das tun, was er sagt, ich will das tun, was er sagt, was sein Wort sagt. Auf sein Wort, auf sein Wort, wenn ich sicher bin. Du bist mein Freund. kann ich vertrauen. Auf dich kann ich mich verlassen. Du stehst zu mir, sind auch alle gegen mich. Du bist mein Freund. Was ist wirklich wichtig? Was hat wirklich Wert? Welcher Weg ist richtig? Welcher ist verkehrt? Wie soll ich entscheiden, welche Richtung geht? Was wird einmal bleiben? Was am Ende steht?
Bin ich sicher, du
bleibst mir treu. Ich will dich vor Augen sehen und auf deinen Wegen gehen, denn du bist und bleibst mein Fundament. In den Wirren dieser Welt ist gewiss, wer auf dich zählt. Glücklich ist, wer seinen Vater kennt. Ich bin ganz sicher bei dir, gegründet in Jesus, weil deine Worte verlässlich sind. Ich bin ganz sicher, dass du mich von innen veränderst, wenn ich vertraue, so wie ein Kind. Bei dir bin ich sicher, jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher. Du bleibst mir treu, bei dir bin ich sicher. Jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher. Du bleibst mir treu. Du bist Anfang, Weg und Ziel, was ich brauche, was ich will. Im Vertrauen auf dich find ich mein Glück. Dein Versprechen, es ist wahr, du umgibst mich, du bist nah, und ich will dir folgen, Stück für Stück. Ich bin ganz sicher bei dir, gegründet in Jesus, weil deine Worte verlässlich sind. Ich bin ganz sicher, dass du mich von innen veränderst, wenn ich vertraue, so wie ein Kind. Bei dir bin ich sicher, jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher. Du bleibst mir treu, bei dir bin ich sicher. Jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher, du bleibst mir treu.
Ja, das ist wirklich gut zu wissen, dass du ein treuer Gott bist. Dein Wort ist voller Verheißungen. Ja, wir lesen oft zuerst die Ermahnungen, wir lesen die Dinge, die einfach in Situationen hineingesprochen worden sind, wo Menschen einfach auf einem falschen Weg sind oder sich abgewandt haben, Herr. Und da sprichst du auch hinein, da rückst du auch wieder zurecht. Aber Herr, dein Wort ist zum großen Teil voller Verheißung, voller Ermutigung, weil du ein Gott bist, der mit uns unterwegs ist, ein Gott, der uns begleitet und der uns Mut macht, unseren Lebensweg weiterzugehen, Herr, in schweren und auch in guten Zeiten, Herr. Und Herr, du bist einfach da und das bringt bei uns einfach Vertrauen, Herr, Vertrauen in dich, Vertrauen in einen Gott, der sich um uns kümmert. Herr, und dafür wollen wir dir danken, auch mit diesen Liedern.
Alles in der Hand, in dein Leben. es um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich, du kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Schlafen kannst, denn du grübelst, was morgen wird, du hast doch mich. Hab keine Angst, auch wenn andere nicht zu dir stehen, wenn du meinst, dass du wertlos bist, ich liebe dich. Und ich hab alles in der Hand, ich weiß doch alles, was du hast, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich, du hast meinem Wort vertraut und du wirst sehen, wie ich dich fühle, Schritt für Schritt. Oh, welch ein Tag, alles hatte seinen Sinn und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Dann wirst du staunen und verstehen, alles hatte seinen Sinn und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand.
Gehen die Kinder raus und wir machen wieder eine Brücke, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das eben zu diesem Lied viel Glück und viel Segen.
Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Freude sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Freude sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Freude sei auch mit dabei.
Geld gilt dir ganz persönlich und allen anderen. Hanna, ja, auch. Also allen, die Geburtstag hatten, gilt das ganz besonders. So, ich habe eben schon mal gesagt, worum es heute geht. Es geht um Gottes Wort, die Bibel und ihr Verständnis. Und dazu hat Rolf einen Predigttext aus der Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40 ausgesucht. Und den werde ich jetzt vorlesen. Ich weiß nicht, kommt der auch? Ja, an die Wand. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte und verwaltete ihr Vermögen. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gottes angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Sätze gelesen: Wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos getragen. Er wurde gedemütigt. Nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Denn man hat sein Leben auf dieser Erde vernichtet. Der Äthiopier fragte Philippus: Von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus, dieses Prophetenwortes, zu erklären. Als sie bald darauf an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte: Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen halten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von dort aus zog er von Stadt zu Stadt und predigte überall die rettende Botschaft von Jesus, selbst im entfernten Caesarea.
Ja, in meiner letzten Predigt ging es darum, dass wir uns über die Bibel freuen, wie über eine große Beute, die wir machen, einen großen Schatz, den wir finden. Warum? Weil Gott durch die Bibel zu uns spricht, weil er zu uns redet, weil er mit uns kommuniziert. Und das löst Begeisterung aus, Freude. Das weckt in uns eine Liebe zur Bibel und das weckt in uns ein Vertrauen, dass wir uns auf das einlassen, was in der Bibel steht, und dass wir darauf hören und dass wir dem auch gehorchen. Ich hatte euch von einem jüdischen Reiseprediger erzählt, der vor circa 200 Jahren in Südostpolen wirkte. Und bei dem war es ja so, wenn er einen Bibelabschnitt vorlas und dabei auf die Worte stieß und Gott sprach, dann konnte es passieren, dass der völlig ausflippte. Dann schrie er und dann bewegte er sich so wild, dass man ihn hinausführen musste. Und dann stand er so im Flur oder in eine Kammer, wo man ihn gesteckt hatte. Und dann schlug er mit den Händen gegen die Wände und rief ein ums andere Mal: Und Gott sprach. Es brauchte eine ganze Weile, bis er sich dann beruhigt hatte und wieder hineingehen konnte, um mit seiner Auslegung zu beginnen. Solche Freude, solch ein Gefühl, Beute gemacht zu haben, etwas ganz außerordentlich Wertvolles in der Bibel gefunden zu haben, solch eine Erfahrung mit der Bibel, mit dem Lesen in der Bibel, das wünschen wir uns doch, oder? Dann macht Bibellesen Spaß. Dann ist das Lesen in der Bibel wirklich Nahrung für unseren Glauben, für unseren inneren Menschen. Dann ist das wahr, was Jesus gesagt hat: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Aber leider geht es uns oft
anders mit der Bibel. Manches, ich habe es letztes Mal schon gesagt, verstehen wir nicht. Wie kann denn ein Gott der Liebe gleichzeitig ein Richter sein, der Menschen zur ewigen Verdammnis verurteilt? Wie kann ein allmächtiger und guter Gott so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt zulassen? Und manche Bibelstellen, das hat uns Sigrid vorgeführt, die erschließen sich uns einfach auf den ersten Blick überhaupt nicht. Und ja, dann kann man sich so Gedanken machen, aber dem einen kommen mehr, dem anderen weniger Gedanken. Und dann bin ich auch noch bei einer anderen Sache. Vieles ist ja, wenn man es liest, schon irgendwie nachvollziehbar. Aber es reißt uns doch gar nicht vom Hocker, was wir da in der Bibel lesen. Da steht dann, Gott liebt mich. Ja und? Was macht das denn für einen Unterschied für mich? Und wenn uns das so geht, wenn wir nicht verstehen, was wir in der Bibel lesen, oder wenn wir es nicht so verstehen, dass es uns berührt, so wie es in dem einen Lied heißt, tausendmal berührt, nichts passiert. Also wenn es uns nicht bewegt wirklich, dann geht es uns so wie dem Mann in dem Predigtext heute, dem Äthiopier. Äthiopien, das Königreich, befand sich damals südlich von Aswan in Ägypten, also im heutigen Sudan. Die äthiopische Königin führte den Titel Kandake, so wie bei den Ägyptern der König Pharao hieß. Und der Mann in unserer Geschichte war nun ein hochgestellter Beamter am Hof dieser Königin. Das Wort für seine Position, was im griechischen Text verwandt wird, könnte auch mit Herrscher übersetzt werden. Er verwaltete also, er herrschte über das ganze Vermögen des äthiopischen Königreichs. Er war so eine Art oberster Schatzmeister oder Finanzminister mit weitreichenden Kompetenzen. Und es heißt hier im Text, er war ein Eunuch. Die Ausleger sind sich uneins darüber, ob er nun tatsächlich ein Mann war, der durch einen Eingriff zeugungsunfähig gemacht worden war, sowas gab es damals im Vorderen Orient, oder aber ob dieser Begriff einfach im erweiterten Sinne für höhere Hofbeamte gebraucht worden ist, so übersetzen auch manche Bibeln. Wie auch immer, dieses hohe Tier, dieser in Politik und Wirtschaft sehr einflussreiche Mann, war in Jerusalem gewesen, um dort anzubeten. Wahrscheinlich hatte er an einem der großen Pilgerfeste dort teilgenommen, Passafest, Pfingstfest oder Laubhüttenfest. Und wenn er so eine lange Reise auf sich genommen hat, Luftlinie waren das 1800 Kilometer etwa, das war der Rand der damals bewohnten Welt, wo er herkam, dann bedeutete ihm das sehr viel, nach Jerusalem zu kommen, Gott dort anzubeten. Vielleicht war er ein sogenannter Proselyt, jemand, der zum jüdischen Glauben übergetreten war und hatte an den Feierlichkeiten dort teilgenommen im Tempel. Vielleicht war er auch ein sogenannter Gottesfürchtiger, jemand, der sich zum Judentum hielt, aber noch nicht übergetreten war. Und jetzt befand er sich auf seiner Rückreise Richtung Süden, auf einer einsamen Straße, irgendwo zwischen Jerusalem und Gaza. Und wie es seinem hohen Rang entsprach, saß er bequem in seinem Reisewagen, wahrscheinlich mit Dienern auch. Das war Rückreise erster Klasse damals. Allerdings nicht besonders schnell, denn es war üblich, dass solche Reisewagen von Ochsen gezogen wurden und damit war man nicht wesentlich schneller als zu Fuß unterwegs. Und bei sich hatte er wohl eine griechische Schriftrolle mit Teilen des Alten Testaments, die er in Jerusalem erworben hatte. Sicherlich nicht ganz billig. Und darin las er aus dem Propheten Jesaja. Also da sehen wir schon, der war auch auf Schatzsuche, auf Beutesuche. Aber gefunden hatte er noch nichts. Er las laut, wie es damals so Praxis war. Und wie er da so liest und in seine Lektüre versunken ist, da hört er plötzlich eine Frage. Verstehst du denn, was du da liest? Diese Frage stellt ihm Philippus. Wir wissen nicht genau, ob das jetzt nun einer der 12 Apostel war oder einer der 6 gewählten Diakone der ersten Gemeinde. Das ist auch nicht so wichtig. Wie Philippus da zu ihm auf einmal kommt auf dieser einsamen Straße, das ist überaus bemerkenswert. Aber auch darum geht es mir im Moment noch nicht. Entscheidend ist jetzt diese Frage: Verstehst du denn, was du da liest? Das ist die Grundfrage. Die Grundfrage, wenn es um die Bibel geht, ist die Grundfrage biblischer Hermeneutik. Und Hermeneutik ist die Lehre von der Auslegung und Erklärung der Texte, der biblischen Texte. Die Grundfrage ist das, verstehst du, was du da liest, wenn es darum geht, sich einen biblischen Text zu erschließen, aufzunehmen? Ich meine, klar, wenn man einen Bibeltext liest, irgendwas versteht man immer. Das haben wir auch vorhin gesehen mit der zerfallenen Hütte Davids. Irgendwas versteht man immer, man macht sich ja so seine Gedanken. Aber die Frage ist doch, verstehst du wirklich, was gemeint ist? Was ist die Wahrheit, die verbindliche Wahrheit, die sich in diesem Bibeltext erschließt? Und der Äthiopier gibt uns einen Einblick in seine Verständnisschwierigkeiten. Die Stelle, die er gelesen hatte, Vers 32, lautete: Wie ein Schlamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldet er alles stillschweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber inmitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Schon etwas obskur, diese Bibelstelle. Der Mann aus Äthiopien fragte: Bitte sag mir doch, um wen geht es hier eigentlich? Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen? Diese Verse stammen aus Jesaja 53, einem sogenannten Gottesknechtslied. Da wird eine Person beschrieben, die in besonderer Weise von Gott bevollmächtigt ist und die als Knecht Gottes bezeichnet wird, und diese Person leidet dann auch besonders. Und wahrscheinlich gingen die Fragen dieses Äthiopiers auf die zeitgenössische Diskussion damals zurück, wo die Leute sich fragen: Redet der jetzt, der Prophet, von sich selbst als Gottesknecht oder von einem anderen, vielleicht vom Volk Israel oder von einem kommenden Sohn Davids vielleicht auch? Wie auch immer, der Äthiopier verstand es nicht. Und damit war er keine Ausnahmeerscheinung. Jesus zum Beispiel mit seinen Jüngern beklagte sich immer wieder darüber, dass sie nicht richtig verstanden, worum es ging. Sei es in seinen Reden, sei es in den Bibeltexten, auf die er sich bezog. Zum Beispiel in Matthäus 16 lesen wir das, da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und dann dachten die Jünger: Bingo! Das ist das Problem, wir haben kein Brot mitgenommen. Und Jesus sagte: Mensch, ihr Kleingläubigen, habt ihr es immer noch nicht kapiert? Erinnert euch doch daran, ich habe 5000 Leute satt gemacht. Wieso versteht ihr nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe, sondern er meinte die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Jesus verzweifelte damals schier an dem Unverständnis seiner Jünger. Und ein anderes Beispiel: Jesus sprach mit seinen Jüngern häufiger von seinem bevorstehenden Tod. Und die Jünger haben das nicht verstanden, so heißt es immer wieder. Warum? Johannes 20, Vers 9: Sie hatten die heiligen Schriften noch nicht verstanden, in denen doch steht, dass Jesus vom Tod auferstehen muss. Dieses Nichtverstehen der Jünger führte zu einem sehr grundsätzlichen Missverständnis bei ihnen im Blick auf Jesus, seinen Auftrag und seine Sendung. Trotz aller Korrekturen, die ihnen Jesus immer wieder gab, hingen sie in einem klassischen politischen Messiasverständnis fest. Und deswegen erwarteten sie, als Jesus nach Jerusalem kam: Jesus wird dort endlich die Macht übernehmen. Er wird die Römer aus dem Land fegen und dem Hohen Rat zeigen, wo es lang geht. Das lasen sie für sich in der Bibel, aus der Bibel. Und dieses Missverständnis führte dazu, dass sie Karfreitag in ihrem Glauben scheiterten. Ihr Glaube zerbrach ihnen in 1000 Stücke, weil sie die Bibel nicht richtig verstehen konnten. Leute, das waren die Jünger von Jesus. Die Männer und die Frauen, die mit Jesus Tag ein, Tag aus unterwegs waren. Und das zeigt uns, Wenn wir die Bibel nicht verstehen, wenn wir sie missverstehen, dann sind wir nicht allein. Dann sind wir in guter, in bester Gesellschaft. Selbst den engsten Vertrauten, die Jesus damals hatte, erging es nicht besser. Und wie sie brauchen wir Hilfe. Als Philippus den Äthiopier fragte, verstehst du denn, was du da liest? Antwortete dieser, wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. Das ist eine ganz zentrale Aussage. Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Wir brauchen Hilfe, wenn wir die Bibel verstehen wollen. Das war damals so im Blick auf das Alte Testament und das ist heute mit dem Neuen und Alten Testament nicht anders. Die Pointe in diesem Bibeltext ist, dass der Äthiopier diesen Satz, wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft, in einem vorzüglichen Bildungsgriechisch formuliert hat. Und das macht deutlich, das Problem lag damals nicht und liegt heute nicht auf intellektueller Ebene. Es ist auch nicht eine Frage unserer Fantasie, was in diesem Bibeltext alles gesagt sein könnte. Es geht um eine geistliche Ebene, ein geistliches Verstehen. Gott selbst muss uns den Sinn des Bibeltextes durch seinen Heiligen Geist offenbaren. Diese Geschichte von Philippus und dem Mann aus Äthiopien erinnert mich an die Begegnung von dem auferstandenen Jesus mit den zwei Jüngern, die nach Emmaus gingen. Vielleicht habt ihr diese Geschichte noch im Hinterkopf. Da sind diese zwei Jünger tief traurig über den Tod von Jesus, das Verschwinden von Jesus, reden miteinander. Auf einmal geht der auferstandene Jesus mit ihnen und erklärt ihnen die Texte in der Bibel, die sich auf ihn bezogen. Von Mose angefangen bis ans Ende des Alten Testaments. Und am Ende macht's Bing bei ihnen und sie haben verstanden. Das wäre doch toll. Jesus erscheint uns und hilft uns, die Bibel zu verstehen. Der Bibeltext heute zeigt uns, dass Jesus genau das tut. Aber nicht, dass er uns in Person erscheint, sondern durch die Begegnung mit einem anderen Christen. In diesem Predigtext lesen wir, dass Philippus vom Geist Gottes und damit von Jesus bzw. von Gott selbst in diese Begegnung mit dem Äthiopier hineingeführt wurde. Gott sagte ihm Ort und Zeit. Nach Süden, das kann auch übersetzt werden, um die Mittagszeit. Und normalerweise hätte der Philippus eine so hochgestellte Person, eine solche Persönlichkeit gar nicht einfach angesprochen. Doch der Geist Gottes sagte zu Philippus, lauf hin und folge diesem Wagen. Und dann kommt Philippus im Auftrag von Jesus, an der Stelle von Jesus sozusagen, ins Gespräch. Der Äthiopier lädt ihn ein, zu sich auf den Wagen zu kommen und Philippus erklärt ihn, ausgehend von diesem sicherlich auch für uns gar nicht einfach verständlichen Versen im Jesaja, die gute Nachricht von Jesus. Und er sagt ihm, du, der Knecht Gottes, das ist Jesus, der Gekreuzigte. Die Frage ist, wenn du die Bibel nicht verstehst, wenn du nicht erlebst, dass Gott durch die Bibel zu dir spricht, wer hilft dir zu verstehen? Letztlich der Heilige Geist, das ist klar. Aber dieser Geist Gottes gebraucht oft Menschen. Wir als freie evangelische Gemeinden legen Wert darauf, dass wir in unseren Gemeinden Christen haben, die helfen können, Gottes Wort zu verstehen. Wir berufen einzelne Christen, senden sie zu einem Theologiestudium nach Eversbach aus, damit sie uns helfen können, Gottes Wort zu verstehen. Ich spreche von Pastoren. Und dabei geht es in erster Linie nicht um intellektuelle Hochflüge, sondern um das Charisma, um die Geistesgabe der Lehre, um die vom Geist Gottes geschenkte Fähigkeit, auf einen Bibeltext zu hören, betend zu hören und ihn dann so zu erklären, dass andere sagen, jo, jetzt habe ich auch verstanden. Das sind nicht nur Pastoren, die diese Gabe von Gott haben. Und ihr dürft uns als Pastoren und andere mit dieser Gabe gerne zum Beispiel in eure Hauskreise einladen. Da sind wir gerne bereit dazu, Ihr könnt auch Bücher lesen von Leuten, die diese Gabe haben und mit Gewinn und Bibeltexte verstehen, so wie zum Beispiel einen Kommentar. Jetzt komme ich aber an einen kritischen Punkt. Wenn das Verstehen des Bibeltextes ausschließlich ein geistlicher Vorgang wäre, bei dem wir abhängig sind von einigen hochbegabten Spezies, dann wäre das auch eine Gefahr, ein Problem. Nämlich dann wären wir abhängig von ausgebildeten Pastoren und Theologen. Und dann wäre die Gefahr auch, dass die Auslegung beliebig wird, weil sie nicht nachprüfbar ist. Der Experte sagt halt seine Meinung dazu. Hast du einen anderen Experten, sagt er was anderes. So viele Experten, so viele Meinungen. Nun ist aber das Verstehen von Bibeltexten nicht nur ein übernatürlicher Vorgang. Also der Heilige Geist offenbart Experten Dinge, wo man hinterher sagt, wow, also da wäre ich nie drauf gekommen, was der in dem Bibeltext gelesen hat. So war das im Mittelalter, so verstand man im Mittelalter Bibeltexte. Da gab es die Vorstellung, dass ein Bibeltext mehrere Bedeutungsebenen haben könne. Es gab die Lehre vom mehrfachen Schriftsinn. Das Naheliegendste war natürlich der wörtliche Schriftsinn, das, was man direkt las. Aber manchmal erschien das den Leuten zu unergiebig, manchmal auch unannehmbar. Das kennen wir heute auch. Man glaubte, dass Gott absichtlich tiefergehende Bedeutungen im Text verborgen habe, damit die Bibelleser sie entdeckten. Quasi so eine biblische Ostereisuche. Und so ging man von einer geistlichen bzw. allegorischen Bedeutung hinter dem wörtlichen Sinn aus. Als Beispiel dafür, damit wir uns das vorstellen können, wie das damals ging, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das ist also diese Geschichte, wo ein Mann nach Jericho geht auf der Straße und da wird er überfallen und dann kommt der barmherzige Samariter und hilft ihm so. Und der ist auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Die Auslegung mit dem tieferen geistlichen Sinn las sich so. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Damit ist Adam gemeint, als Repräsentant aller Menschen. Jerusalem, das ist die himmlische Stadt des Friedens, aus deren Seligkeit er gefallen ist. Die verlässt er jetzt. Jericho meint den Mond. Und er bezeichnet unsere Sterblichkeit, denn er geht auf, nimmt zu und nimmt ab und geht unter. Und der Räuber, der den Mann überfallen hat, das ist der Teufel und seine Engel, die ihn beraubten, nämlich der Unsterblichkeit. Und sie verwundeten ihn, indem sie ihn zur Sünde überredeten. Und sie ließen ihn halbtot liegen, insofern nämlich der Mensch Gott verstehen und erkennen kann und dann ist er lebend. Und wenn er durch die Sünde gefallen ist, dann wird er niedergedrückt, ist er tot und folglich wird er halbtot genannt. Priester aber und Levit, die ihn sahen und weitergingen, bezeichneten Priestertum und Dienst des alten Bundes, die zum Heil nichts nutzen können. Und der Samariter bedeutet Wächter und folglich wird der Herr selbst mit diesem Namen bezeichnet und das Verbinden der Wunden ist das Fernhalten der Sünden und so weiter. Da kann man nur staunen. Wow. Also ich wäre da nie drauf gekommen. Das Problem ist, diese Ergebnisse sind beliebig. Oft gab es kaum einen Zusammenhang zwischen dem Wortsinn des Textes und diesen fantasievollen Auslegungen. Die Reformation, und wir sind hier bei dem Stichwort Lutherjahr nochmal, wandte sich gegen diesen Ansatz des Verstehens. Martin Luther wollte dem Volk die Bibel zurückgeben, damit jeder einen verlässlichen Zugang zum Glauben hat. Denn ich sage mal, mit dieser Auslegungsmethode, die ich vorhin zitiert habe, da konnte man auch den Ablasshandel mit begründen. Da war kein Problem. Deswegen hat Martin Luther gesagt, allein die Schrift und das, damit verband er auch eine bestimmte Prinzipien der Schrift, Auslegung des Schriftverstehens. Und das möchte ich ganz kurz mal benennen, weil das ist entscheidend auch heute für uns, das ist das Bibelverständnis, was wir auch heute in freien evangelischen Gemeinden noch weitgehend haben. Also Martin Luther und auch Calvin bestanden darauf, dass man sich an den einfachen wörtlichen Text zu halten habe. Und das führt dazu, dass die sogenannte Exegese die Grundlage dafür ist, dass wir verstehen, was die Bibel uns heute zu sagen hat. Das ist das, was Arne Völkel eben meinte mit dem Historischen. Exegese meint, die Bibel zu studieren mit dem Ziel, festzustellen, was die verschiedenen Autoren ihrem ursprünglichen Leserkreis sagen wollten. Da kann man dann alle möglichen Sachen heranziehen. Was war damals in der Kultur los? Was war der zeitgeschichtliche Kontext? Politik, Philosophie, Soziologie. Das hängt mit den Ursprachen zusammen, den Grundsprachen, Griechisch und Hebräisch, in denen die Texte verfasst wurden, Grammatik. Dann gehört Formgeschichte, Überlieferungsgeschichte, mündliche Tradition, verschiedene Handschriften, all diese Dinge gehören dazu. Da muss man nicht alles perfekt wissen. Aber da an dieser Stelle diese Sachen im Blick zu haben und sich daran zu orientieren, das, so war für Martin Luther und die Reformatoren wichtig, ist die Grundlage für ein angemessenes Verständnis des Bibeltextes heute. Wenn wir verstanden haben, was der Bibeltext den ursprünglichen Hörern sagte, dann können wir mit Hilfe von Gottes Geist heute eine verlässliche Aussage darüber machen, was Gott uns durch den Bibeltext zu sagen hat. Ich meine, der Heilige Geist spricht natürlich auch ohne die Kenntnis der Soziologie in vielen Stellen der Antike. Aber solch eine Kenntnis bewahrt uns davor, unsere eigenen Vorstellungen in den Bibeltext hineinzulesen. Das bewahrt uns vor beliebigen Auslegungen. Und das ist wichtig, denn nochmal, Martin Luther war in der Situation, dass die Kirche das Monopol der Auslegung hatte. Und die Kirche hat es missbraucht damals, indem sie den Ablasshandel betrieb und gesagt hat, du wirst gerettet, wenn du Kohle abdrückst. Und wenn du das nicht machst, dann bist du nicht gerettet. Und die Leute waren unter einer Herrschaft von Angst. Und Martin Luther sagte, ich möchte, dass jeder eine verlässliche Grundlage des Glaubens hat, dass er sagen kann, ich glaube und ich weiß, warum ich glaube und was mein Halt im Leben und Sterben ist. Ein weiteres Prinzip, was Martin Luther im Umgang mit der Schrift entdeckt hat, war, dass Christus die Mitte der Schrift ist. Ihm war klar, die Bibel darf nicht beliebig zitiert werden. Ihre Teile haben unterschiedliches Gewicht. Ja, das Buch Levitikus oder das Buch der Richter hat nicht das gleiche Gewicht wie die Evangelien oder die Apostelgeschichte. Martin Luthers Prüfstein war das Kriterium, so nannte er das, was Christum treibt. Das heißt also, seine Frage war, wo in der Bibel kommt das Evangelium, kommt Jesus Christus und seine Gnade, das, was er für uns am Kreuz getan hat, vor. Und das ist der Mittelpunkt. Und die anderen Dinge ordnen sich dem zu. Von Jesus her verstehen wir den Rest der Bibel. Und deswegen kann ich nicht einfach so markig irgendeinen Satz aus dem Alten Testament hinstellen und sagen, das ist es, was Gott sagt. Das muss immer von Jesus her betrachtet werden. Das ist Schriftprinzip der Reformation und das ist die Auslegung, die wir heute als freievangelische Gemeinden auch weiternehmen und sagen, das halten wir für richtig und für gültig. Und ein weiteres Prinzip ist, Schrift legt Schrift aus. Die Bibel legt sich selbst durch andere Bibelverse aus. Und es geht darum, ein biblisches Gesamtbild zu erhalten. Ja, der Kontext ist entscheidend für das Verständnis. Sowohl der Kontext in einem Kapitel oder in einem Buch, als auch in der gesamten Bibel. Und ein typisches Beispiel dafür ist 1. Korinther 1, Vers 17, da hat Paulus gesagt, geschrieben, Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern die gute Nachricht zu verkünden. Da könntest du jetzt sagen, yo, also Taufe ist nicht wichtig. Es kommt auf Evangeliumsverkündigung an, aber bitteschön, nicht auf die Taufe. Liest man den Zusammenhang, versteht man, dass Paulus überhaupt nicht gegen die Taufe war. Aber er hat sich dagegen abgegrenzt, sich davor verwahrt, einbezogen zu werden, vereinnahmt zu werden von Parteien in der Gemeinde. Und will man das, was Paulus über Taufe denkt, besser verstehen, dann muss man zum Beispiel Römer 6 gucken. Vers Verstehen der Bibel. Wir als Freie Evangelische Gemeinde in Dortmund stehen auf dem Erbe der Reformation, wenn es darum geht, die Bibel zu verstehen. Wir verstehen die Bibel durch den Heiligen Geist, ja, aber das führt nicht zu einer Beliebigkeit, sondern das Verstehen der Bibel mit dem Heiligen Geist ist auch nachvollziehbar und erlernbar, ist nicht das Monopol von Priestern, einer Gruppe von privilegierten Frommen. Der Heilige Geist erleuchtet unseren Verstand und deswegen gibt es Grundregeln für ein verbindliches Verstehen der Bibel. Und ich habe drei dieser Grundregeln genannt. Die sogenannte Exegese, das historische Verständnis, was uns hilft, dann zum heutigen zu verstehen, was die Schrift heute sagt, was Gott durch die Bibel heute sagt. Das zweite ist Jesus Christus als Mitte der Schrift und das dritte war der Kontext. Das sind drei sehr grundsätzliche Regeln für das Auslegen und Verstehen der Bibel. Und deswegen weil das so ist, haben Predigten bei uns, die Predigten, die wir halten, den Anspruch, Gottes Wort verbindlich zu erklären. Es geht nicht darum, dass ich oder jemand anders hier vorne unsere Meinung kundtun zu einem Bibeltext. Ja, es gibt Leute, die Experten sind, aber nicht mit dem Ziel, dass sie die anderen von sich abhängig machen mit ihrer Bibelauslegung, sondern dass sie die anderen befähigen, die Bibel selbstständig zu verstehen. Das Ziel von dem Ganzen ist der mündige Christ. Und Apostelgeschichte 17 wird deutlich, wie Paulus genau das praktiziert hat. Paulus in seiner Verkündigung ging von den Heiligen Schriften aus, heißt es. Er half seinen Zuhörern zu verstehen und wies ihnen aus den Schriften nach, dass der versprochene Retter leiden, sterben und danach vom Tod auferstehen musste. Und seine Zuhörer sagten, boah, das ist ja interessant, habe ich noch nie gehört, ist ja unglaublich, ein bisschen spacey, aber klasse, was der Paulus sagt. Nein, Vers 10 heißt es, Kapitel 17, Vers 10, sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf, studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, auch zutraf. Also, das Ziel, der mündige Christ. Verstehen hat eine geistliche und eine menschliche, verstandesmäßige Komponente. Das geht zusammen, das ist untrennbar und deswegen gibt es auch Regeln für die Auslegung. Zurück noch einmal zu dem Äthiopier. Als der Äthiopier von Philippus die Erklärung gehört hatte, sagte dieser, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da wird deutlich, das Verstehen eines Bibeltextes vollzieht sich dadurch, dass wir das tun, was wir gehört haben. Verstehen vom Bibeltext ist nicht Kopfakrobatik, sondern es geht um unser Leben, um unsere gesamte Lebensgestaltung. Jesus hat gesagt, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Ein ganzes Stück können wir den Bibeltext nur verstehen, wenn wir das auch tun, was da steht. Nur im Kopf vollzieht sich das Verstehen allein nicht. Diese Stelle war übrigens Johannes 7, Vers 17. Und als letztes, der Äthiopier, nachdem er sich dann hatte taufen lassen, erlebte, dass der Philippus verschwunden war. Und von ihm heißt es, von Freude erfüllt, setzte er seine Reise fort. Und damit bin ich wieder am Anfang meiner Predigt. Solch ein Verstehen der Bibel durch den Heiligen Geist, nachvollziehbar für den Verstand, vom Hören zum Tun, solch ein Verstehen der Bibel löst Freude in uns aus. Dann haben wir den Schatz gefunden. Dann haben wir Gottes Wort gefunden, was dich und mich trägt. Amen.
Übrigens, wenn ihr in 2. Mose 33 keinen Philippus findet, braucht ihr dafür keinen Bibelkommentar. Das ist schlichtweg ein Druckfehler. Dafür müsst ihr nicht lange suchen. Als ich gerade Rolf zuhörte, fiel mir nochmal auf, wie wichtig es ist, dass wir auch tatsächlich in der Bibel lesen. Und mir geht es so oft am Tag, dass der Morgen schon ganz schnell rum ist von meinen Pflichten. Frühstück machen, mit dem Hund gehen, zum Arzt oder da oder dort einkaufen. Und der Tag ist schnell rumgegangen, ohne dass ich da drin gelesen habe. Und ich habe wirklich gerade noch mal Gott bekannt und gesagt, es passiert mir so oft, dass ich nicht in deinem Wort lese. Und dein Wort ist mir genauso Nahrung wie der Apfel oder das Brot oder was auch immer wir an Nahrung aufnehmen können. Und ich habe für mich nochmal neu vorgenommen, dass mir das vorrangig wird, in deinem Wort wirklich zu lesen. Und das am besten gleich am Morgen des Tages und damit in den Tag zu starten. Ich möchte euch jetzt noch die Ankündigungen, auf die wir besonders hinweisen wollen, sagen. Es steht ja wie immer hinten auf dem Predigtmanuskript drauf, was wir euch mitteilen wollen. Eine Sache, auf die mich Sandra Wickel aufmerksam gemacht hat, ist, dass heute in 2 Wochen, am 19. Februar, der Inisini-Aktionstag hier in diesem Gemeindehaus nach dem Gottesdienst stattfindet. Bringt bitte viel Geld mit. Die Kinder verkaufen Kleinigkeiten, Waffeln, Hotdogs, alles möglich. Lasst euch überraschen, das wird bestimmt wieder herrlich duften hier während des Gottesdienstes. Und Inisini, das ist das neue Projekt von Kindern helfen Kindern der FEG oder des FEG-Bundes. Es heißt Du und die Zukunft, übersetzt. In diesem Projekt möchten wir Kindern in Mali eine gute Schulbildung ermöglichen und in ihre Zukunft investieren. Und dazu werden in verschiedenen Orten christliche Schulen gebaut. Vor Ort tragen dann malisische Christen die Verantwortung für dieses Projekt und der gesamte Erlös, der dann da bei dem Verkauf in 2 Wochen sein wird, wird an diese Spendenaktion gehen. Wer sich dazu weiter erkundigen möchte, kann das auf der Homepage der FEG nachlesen. Also denkt dran, heute in 2 Wochen, eigentlich habt ihr immer viel Geld dabei, brauchen wir jeden Sonntag. Dann am Samstag, den 25. Februar, ist in Eversbach von 10 bis 16:30 das im Kronberg-Forum der 2. Impulstag für internationale Gemeindearbeit in Deutschland und weltweit unter dem Motto Vielfalt leben, wenn Gemeinde international wird. Und das haben wir ja hier auch bei uns schon erlebt. Und es ist total schön, dass Gemeinde international wird. Und danke auch nochmal für die Übersetzer, die hier immer übersetzen und ja, überhaupt alle, die hier mitarbeiten, damit diese Gemeinde international sein kann. Also am 25. Februar tragt es euch doch einfach in euren Timeplaner ein, dann vergesst ihr es nicht. Und am Dienstag, den 28. Februar um 19:30 ist hier Mitgliederversammlung, Gemeindeversammlung und die Einladung mit der Tagesordnung folgen noch. Das heißt, dann werdet ihr das nochmal in euren Fächern finden. Ja, wir wollen zum Abschluss noch einmal singen. Ich traue auf dich, o Herr, und danach möchte ich euch noch den Segen zusprechen. Vielleicht mögt ihr zum Segen aufstehen. Aus Philipper 4 möchte ich euch zusprechen. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. So sei es. Amen. Einen schönen Sonntag.